Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sage wird allgemein gehalten sein. Sie können das für Schule, für Kindergarten, aber auch für Sie als Eltern nutzen. Es ist ja als Möglichkeit, dass ich das überhaupt machen kann, nicht so bekannt bisher. Jetzt würde ich mal vorher wissen wollen, hat es von Ihnen jemand schon mal gemacht? Hat jemand schon mal irgendwas von Ihnen gezüchtet zu Hause? Was haben Sie gezüchtet? Okay, Schmetterlinge als Kind, gut. Sehr schön. Okay, alles klar. Ich habe das Ganze, den Vortrag Schmetterlinge und Co. genannt. Es gibt eine Menge Möglichkeiten, die Sie machen können. Aber Schmetterlinge sind aus meiner Erfahrung das Dankbarste. Weil bei Schmetterlingen sieht man am meisten. Also im Allgemeinen sieht man die Eier nicht, aber wenn Sie die kleinen Raupen haben, in der Entwicklung bis hin zum Falter ist es am spannendsten. Ich werde im zweiten Teil noch mal ein bisschen auf Käfer eingehen, hier speziell auf den Marienkäfer, der ja sehr schön ist. Und dann noch ein paar Worte, je nachdem, wie wir in der Zeit sind, zu staatenbildenden Insekten eingehen, zu Ameisen speziell. Und dann auch noch ganz kurz eventuell auf Stabheuschrecken, wenn die Zeit reicht. Und dann steigen wir auch direkt ein. Was müssen Sie also generell mal beachten? Ich gebe Ihnen später mal ein bisschen was rum. Ich habe also auch Raupen mit dabei. Aber was müssen Sie erstmal beachten? Warum mache ich das überhaupt? Wir haben ja heute in unserer modernen Zeit, oder wenn Sie die letzten Jahre zurückdenken, haben wir eine Situation, dass zum einen immer weniger Insekten da sind. Man sieht es immer weniger. Und für die meisten Kinder ist es natürlich auch so, dass das nicht zu ihrem Erfahrungsfeld gehört. Habt ihr schon mal eine komplette Entwicklung von einem Schmetterling gesehen? Ja? Im Kindergarten? Schule? Okay, alles klar. Dann kennt ihr euch schon ein bisschen aus. Und es ist natürlich so, dass es ein Projekt ist, was eine gewisse Zeit dauert. Die Kinder lernen, Verantwortung zu übernehmen. Und es ist auch meistens so das erste eigene Projekt, was sie mit betreuen. Okay, dann fange ich mal direkt mit den Schmetterlingen an. Ich muss jetzt mal gucken, ich lasse das parallel mal ein bisschen mitlaufen, die Präsentation. So, okay. Erstmal die Rahmenbedingungen dazu vorab. Wenn ich das Ganze mache, dann muss es natürlich so sein, dass es draußen auch vom Wetter her passt. Sie haben also verschiedene Möglichkeiten. Ich werde Ihnen zum einen die Kauflösung zeigen. Sie können Schmetterlingsraupen kaufen. Auf der anderen Seite kommt es auch manchmal vor, dass man irgendwo Raupen findet, die auch teilweise die Kinder zu Ihnen bringen. Wie gehe ich da vor? Das kommt dann nochmal ein paar Worten später. Aber wenn Sie das Ganze kaufen, dann ist es am besten, wenn Sie den Zeitraum so zwischen März und September nehmen, weil Sie dann auch die Schmetterlinge am Ende freilassen können. In 95% der Fälle kriegen Sie den Distelfalter, beziehungsweise die Distelfalterraupen. Das ist der Distelfalter. Wer von Ihnen hat schon mal diesen Falter gesehen? Heben Sie mal die Hand. Okay, er ist schon ein bisschen bekannt. Der Distelfalter ist ein Wanderfalter, der überwintert in Nordafrika und wandert jedes Frühjahr zu uns ein. Und im Herbst wandern die Enkel und Urenkel wieder zurück nach Nordafrika zur Überwinterung. Was am Distelfalter das Schöne ist, der hat eine Entwicklungszeit von 3 bis 4 Wochen. Das heißt, das ist überschaubar und ich kann in dieser Zeit alles sehen. Was für Schmetterlinge kennt ihr denn noch oder wer kennt noch andere Falterarten, die bei uns heimisch sind? Bitte? Zitronenfalter? Tagpfauenauge? Kleiner Fuchs? Genau. Also das ist nochmal so, das sind so die gängigsten Falter bei uns. Jetzt ist es so, die Falter überwintern, wenn sie bei uns überwintern, in unterschiedlichen Stadien. Manchmal als Ei, manchmal als Raupe, manchmal als Puppe, manchmal als Falter. Und entsprechend lang dauert die Entwicklung. Und beim Distelfalter als Wanderfalter ist es eben so, dass es relativ schnell geht. Ich habe Ihnen jetzt mal hier ein paar Modelle mitgebracht, dass man das Ganze mal sieht. Eier habe ich jetzt leider keine mit dabei, aber die Eier vom Distelfalter oder auch von den anderen Schmetterlingsarten sind extrem klein, Normalerweise sind sie so groß wie ein Stecknadelkopf. Ich habe hier mal ein Modell, das es etwas vergrößert, damit man auch sieht, wie dieses Ei strukturiert ist. Aus diesem Ei schlüpft dann die kleine Raupe. Das kennen wir, also die ist jetzt auch schon auch ein bisschen vergrößert. Und was macht so eine Raupe den ganzen Tag? Die frisst, genau. Eine Raupe frisst und wächst und frisst und wächst. Und wenn sie dann fertig gefressen hat, was kommt als nächstes? Genau, genau, sie verpuppt sich. Wir haben also hier die Puppe dazu und aus dieser Puppe schlüpft am Ende der fertige Falter. Das gebe ich euch mal durch. Gebt es einfach mal weiter, könnt ihr euch mal angucken und gebt es dann bitte auch nach hinten weiter. Hier kriegt ihr die ganzen Modelle. Das ist mal der Lebenszyklus des Schmetterlings. Wenn Sie jetzt das Ganze käuflich erwerben, dann geben Sie normalerweise einen Termin an, in welcher Woche Sie starten möchten. Ideal ist hier der Zeitraum, wenn Sie sagen, okay, ich mache das nach Ostern oder je nachdem, wann die Sommerferien sind, nach Pfingsten. Und dann bekommen Sie kleine Raupen zugeschickt. Das hier sind jetzt 5 Distelfalterraupen. Die gebe ich jetzt mal rum, dann sehen Sie es genauer. Da ist hier unten das Futter dabei und die kann ich dann beobachten. Die sind jetzt ungefähr 1 bis 1,5 Wochen alt und sind noch relativ klein. Die werden noch ein ganzes Stück größer und in dieser Zeit, während sie fressen, häuten sie sich auch mehrfach. Das kann ich also dann auch darin sehen. Und wenn sie dann irgendwann mal genug gefressen haben, die richtige Größe erreicht haben, dann fangen sie an, sich zu verpuppen. Das erkenne ich daran, dass sie sich J-förmig am Deckel aufhängen, also wie der Buchstabe J. Und das ist der erste Schritt zum Verpuppen. Wenn sie dann mal so dort hängen, sind sie innerhalb von 1 bis 2 Tagen komplett verpuppt. Und wenn sie dann verpuppt sind, sie haben hier den kleinen Behälter, in dem die Raupen sind. Raupen mögen es im Allgemeinen etwas kuscheliger. Wenn Sie mal draußen Raupen sehen, zum Beispiel irgendwo an den Brennnesselbüschen, dann sind es meistens viele Raupen, die kuschelig zusammenleben. Aber die Falter zum Schlüpfen, die brauchen dann mehr Raum. Das heißt, hier drin verpuppen sie sich. Nach dem Verpuppen kommen sie dann hier in das große Netz. In diesem Netz schlüpfen dann die Falter. Die Phase als Puppe, also Raupe, dauert so 1 bis 2 Wochen. Und die Puppenphase ist dann auch nochmal so 1,5 Wochen ungefähr und dann schlüpfen sie. Ich lasse den hier dann mal stehen, da können Sie später mal rumgucken. Da sind einige Puppen drin und da sind 2 Falter drin. Die sind heute früh geschlüpft im Laufe des Vormittags. Es ist so, wenn in der Puppe drin sind, diese kleinen Falter, dann schlüpfen die erstmal raus. Was machen sie als erstes? Sie fangen an. Das sieht im ersten Moment etwas befremdlich aus, aber das ist der Mechanismus, mit dem sie ihre Flügel aufpumpen. Sie haben während der Verpuppung Farbe gebildet. Die Farbe wird in die Flügel gepumpt. Und wenn die Flügel dann komplett aufgepumpt, dann dauert es ungefähr noch eine Stunde, bis die Flügel trocken sind. Und dann sind sie flugfähig. Da gibt es noch einen Punkt, der oftmals für ein Erschrecken sorgt bei der Zucht. Wenn sie zu viel Farbe haben, dann lassen sie diese Farbe ab. Diese Farbe ist rot. Sieht aus wie Blut und ist im ersten Moment erst erschreckend, aber das ist ein völlig natürlicher Vorgang. Sie können später auch mal sehen, bei den beiden Faltern hier unten ist ein roter Farbfleck. Das ist schon mal die erste Stufe. Wenn die Falter dann Flügel ausgehärtet sind, die Falter flugfähig sind, dann können Sie sie hier noch einige Tage beobachten und dann lassen Sie sie frei. Was muss ich jetzt alles tun zur Pflege, während ich bei mir habe? Bei den Raupen ist es so, da haben sie das Futter unten mit drin, aber natürlich mal das natürliche Futter mit reinpacken. Was fressen denn Raupen den Tag? Blätter? Habt ihr noch andere Ideen? Bitte? Stängel? Hast du noch was? Gras? Okay. Es ist so, dass jede Raupenart ihr eigenes Futter hat. Weshalb heißt der Distelfalter Distelfalter? Was mögen die Raupen am liebsten? Disteln, genau. Wie ist denn das beim kleinen Fuchs gesagt? Wer weiß, was es beim kleinen Fuchs ist? Brennnesseln, Tagpfeife, hat mir vorhin auch jemand zugerufen. aber bestimmte Blätter. Nein, bei vom kleinen Fuchs ist es, vom Tagfahrenauge, die mag auch Brennnessel. Und beim Schwalbenschwanz ist es so, der mag zum Beispiel wilde Möhre. Und der Fall, den wir vorhin auch hatten, der mag knoblauchartige Gewächse. Das heißt, jede spezielle Nahrung, deshalb ist die Nahrung, die Sie jetzt in dem Raupenbehälter sehen, ist auch eine Nahrung, die haben wir extra für den Distelfalter entwickelt. Da können Sie auch keine anderen rein, die würden das vielleicht essen, aber das ist speziell dafür entwickelt. So, also die Raupen haben hier Essen und Trinken drin. Wer es schon gesehen hat, da säden Gespinste mit drin. Das ist ein Zeichen, dass sie sich wohlfühlen. Nicht nur Spinnen, sondern auch Raupenspinnen, also nicht Spinnenspinnen, sondern Spinnen, das sind Netze, wenn sie auf ihrer Futterpflanze sind, und das ist so eine Art Schutz, fressen nicht so leicht, und wenn jetzt ein Gewitter kommt, wenn Regen kommt, wenn Wind kommt, auch nicht so schnell von der Pflanze runter. Das ist die Idee dahinter, und wenn sie so ein Netz spinnen, Zeichen, dass sie sich wohlfühlen. Was man noch beobachten kann, wenn die Raupen da drin sind, ist, dass sie sich mehrfach häuten. Mir hat mal ein Schüler, der Raupe ist der Kopf abgefallen. Das ist natürlich nicht der Kopf gewesen, sondern das schwarze Knäuel gewesen, das die überschüssige Haut ist, die sie abgeworfen hat. Das sind mal so die Hauptsachen, die ich während der Raupenphase beobachten kann, und natürlich das Wachstum. Während der Verpuppung passiert jetzt nicht so viel. Da sind sie eigentlich bewegungslos, aber nicht ganz. Wenn Sie mal die Puppe ansehen, Sie merken, dass diese Puppe zuckt. Das ist ein Verteidigungsmechanismus, wenn ein Fressfeind kommt, den zu irritieren und zu vertreiben. Funktioniert natürlich in den wenigsten Fällen. Und was man dann noch beobachten kann, ist, wie sich die Farbe der Puppen ändert. Dunkler, und kurz bevor sie schlüpfen, sehe ich oftmals auch schon die Flügel durchscheinen. Also das ist auch was ich beobachten kann. Wenn jetzt die Falter geschlüpft, gerade gesagt, mit dem Aufpumpen und der Farbe, jetzt habe ich ein paar Folien übersprungen, aber ich gehe jetzt einfach mal eins weiter. Wenn die jetzt drin sind, die Falter, und sie beobachten, dann müssen sie die füttern. Falter sind nicht ganz so, wie wir in Bayern, naschig wie Raupen. Falter mögen alle Art von Blüten, wo Nektar. Das können sie so simulieren, dass sie entweder Fruchtzucker nehmen. Das sind jetzt keine Drogen, das ist im Set dabei. Das ist ein bisschen Fruchtzucker. Das mischen sie mit Wasser an. Das können sie, vielen Dank, das können sie in so einen kleinen Schwamm rein. Dann nehmen die das. Oder was auch geht, ist hier eine halbe Orange, das sehen Sie auf dem Bild. Sie den Fruchtsaft raus, also der hat ja auch viel Fruchtzucker, geht aber auch mit Bananen, ja, mit allen möglichen, mit Äpfeln, allen möglichen Früchten, die süß sind. Da können Sie dann die Nahrung nehmen, und wie gesagt, wenn ein schöner Tag ist, dann haben Sie dieses Projekt abgeschlossen. Wenn jetzt die Kinder, ich muss urschauen, wenn Sie jetzt eine Raupe bekommen, die nicht gekauft wird, wo sie Futter haben, dann müssen Sie am besten mit demjenigen, also mit den Kindern, auf welcher Pflanze war diese Raupe, und dann versuchen, diese Raupe zu bestimmen. Da gibt es im Internet eine Seite, die ist vom Bund Naturschutz in Baden-Württemberg, die metterling-raupe.de. Da haben Sie eine sehr schöne Raupenbestimmung dabei, und auf der sehen Sie dann, wie lange ist die Entwicklungsdauer und vor allen Dingen, was frisst diese Raupe. Wenn ich die Raupe dann mal bei mir habe, dann kann ich die zumindest weiter füttern und wie sie sich entwickelt. Ich habe jetzt noch einen kleinen Hinweis. Gestern kam die Frage, wenn mich interessiert ist, ob ich die Präsentation verschicken kann. Ich habe das jetzt mal einfach so geschrieben. Wer das haben möchte, kann mir einfach eine E-Mail-Adresse aufschreiben. Ich gebe es in die Hand, dann schicke ich Ihnen das im Laufe der nächsten, übernächsten Woche zu. Okay, so viel zum Thema Schmetterlinge. Was ganz scheiße, was ich auch mit den anderen Insekten machen kann, kleiner Exkurs, das ist das Sehen. Es gibt eine Reihe Aktivitäten, die ich rundherum machen kann. Eine gute Idee. Ich habe hier mal so ein kleines Set dabei. Da habe ich hier eine Facettenlinse. Facettenlinse ist das, was wir uns klassisch unter einem Insektenauge vorstellen. Das sind jetzt 24 Facetten. Funktioniert natürlich von der Physiologie ein bisschen anders als bei uns. Aber Insekten sind kleine Bilder, und darüber funktioniert ihre Wahrnehmung. Dann habe ich hier noch was anderes, das ist ein sogenanntes Okellenauge, Auge zum Kontrast sehen. Am gängigsten ist es bei Spinnen. Spinnen haben ja insgesamt 8 Augen mit verschiedenen Funktionen, und die haben 3 Augen hier in der Mitte. Diese Augen sind Okellenaugen. Und dann habe ich hier noch eine dritte Linse, bei der sehen, wie eine Fruchtfliege sieht. Eine Fruchtfliege sieht aber polarisiert, das können wir mit unseren Nervenzellen nicht wahrnehmen, aber von der Augenaufteilung funktioniert das so. Ich gebe das einfach mal durch.
Da können Sie oder ihr könnt einfach mal
durch die Einzelnen durchgucken und habt dann eine Vorstellung, wie das funktioniert. Kleine Frage, wer weiß, was der Unterschied zum Falter und dem Nachtfalter ist? Okay, Tagfalter fliegt am Tag, Nachtfalter fliegt in der Nacht. Habe ich jetzt provoziert? Ist nicht unbedingt so. Es gibt zwei Kennzeichen, wie ich sie unterscheiden kann. Nachtfalter zum Beispiel ist ein Schwalbenschwänzchen. Ich weiß nicht, hat das jemand von Ihnen gesehen? Genau, das ist ein Falter, der ist wie ein Kolibri, der schwebt vor der Blüte und hat einen extrem langen Rüssel und geht rein. Das ist ein Nachtfalter, der zum Berg fliegt. Sicherer zur Unterscheidung sind zwei Mechanismen. Das eine Flügel. Ich habe hier einen Tagfalter, ich habe leider kein Nachtfaltermodell. Die Tagfalter können Flügel so zusammenklappen. Die Nachtfalter können das nicht. Und zwei Unterscheidungspunkte sind die Fühler. Wenn die Tagfalter diese schlanken, langen Fühler haben, Nachtfalter oftmals sehr gefächert mit unterschiedlichsten Formen, die sie auch unterschiedlichst nutzen können. Und das sind beiden Kriterien, nach denen ich es relativ einfach unterscheiden kann, ohne auf Tag und Nacht zu treffen. Okay. So. Okay, so mal zum Thema Schmetterlinge. Ich springe jetzt gleich mal weiter zum Thema Käfer. Ein dankbares Objekt zur Zucht ist der Marienkäfer. Der Marienkäfer, den teilweise aufgrund der Ausbreitung des asiatischen Käfers bei uns, findet man den relativ häufig. Was eine zweite Möglichkeit ist, es gibt natürlich ein Set zum Kaufen, aber es gibt den Deutsch-Spezialisten für den biologischen Landbau, die Eier oder Larven verschicken, eigentlich dafür da sind, in den Gewächshäusern Schädlinge zu bekämpfen, aber die kann man auch die zu züchten und das mal zu beobachten. Bei Marienkäfer ist es von der Entwicklung auch so. Ich habe als erstes die Eier, kleine gelbe Eier, meistens auf den Blättern finden. Die sind auch wieder, ist auch wieder ein bisschen vergrößert. Aus den Eiern schlüpft die Larve. Wenn man das nicht kennt, ist es oftmals überraschend, dass das Marienkäferlarven sind. Die sehen aus wie kleine Krokodile, die über die rennen und Plattläuse platt machen. Natürlich auch andere. Und die Käfer verpuppen sich dann auch. Die Puppe dazu aus und am Ende kriege ich den fertigen Käfer. Bei uns die gängigsten Käfer sind der 2-Punkt- und der 7-Punkt-Käfer. Die sehe ich am häufigsten und den Asiaten mittlerweile auch sehr häufig. Aber den kann ich jetzt nicht so leicht unterscheiden, weil der kommt in 80 Färbungen vor. Nur ist er insgesamt bulliger und die heimischen Käfer. Kurzer Hinweis, der Marienkäfer muss nicht zwangsweise rot mit schwarzen Tupfen sein. Ich habe gerade beim 2-Punkt-Marienkäfer, wenn der früh im Jahr schlüpft, dann ist er oftmals mit roten Punkten. Das ist einfach ein Überlebensmechanismus, weil die schwarze viel mehr Wärme aufnimmt als jetzt die rote. Das heißt, wenn er früh im Jahr schlüpft und er geht in die Sonne, dann kriegt er auf die Weise mehr Wärme ab. Es gibt auch verschiedene Zwischenfärbungen, aber das sind so die gängigen. Ich gebe hier die Lebenszyklen auch nochmal durch. Da auch nochmal an. Bei den Marienkäfern gibt es zwei Sachen zu beachten. Das Ganze spielt sich insgesamt auf einem anderen Niveau ab als der Schmetterling. Deshalb, wenn man die beobachtet, immer kleine Hilfslupe dazu nehmen. Und was das Wichtigste vorher wissen muss bei den Marienkäfern, die Larven zum Beispiel sind echte Stinkstiefel. Die sind ja Räuber, fressen sich in der Natur gegenseitig, die fressen sich in der Gefangenschaft gegenseitig. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 20 Larven am Anfang habe, dass ich am Ende 4 fette Käfer rauskriege. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich, sondern das ist Natur. Das ist zwar teilweise enttäuschend, wenn man es vorher weiß, dann kann man sich zumindest darauf vorbereiten und auch entsprechend drüber sprechen, dass man weiß. So. Was ich sonst noch züchten kann, zum Beispiel außer dem Marienkäfer, sind teilweise Mehlkäfer. Mehlwürmer verwenden Angler, die sind auch als Nahrung für Reptilien da. Kann ich auch verschiedene Sachen machen. So, jetzt sind wir schon relativ weit fortgeschritten. 3 Worte zu Ameisen. Okay, ein bisschen mehr als 3. Ich kann natürlich noch mehr züchten. Bei Ameisen und anderen staatenbildenden Insekten würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie da nur Beobachtungsprojekte machen. Bei den meisten bei den staatenbildenden Insekten ist es so, Sie haben einen Brutraum. Sie kennen das, der Ameisenbau, der ist entweder unter der Erde oder im Hügel oder in dem Hügel drin. Und da ist die Königin, da wird die Brut, da läuft das alles ab. Und dann habe ich den hellen Bereich, die Arbeiterinnen, die außen unterwegs sind und die Nahrung. Da ist es am besten, wenn Sie sich irgendwo 5 bis 10 Ameisen suchen. Die können Sie in so einem Wurmkasten oder es gibt auch spezielle Ameisenbeobachtungssets, die reinpacken und dort beobachten, wie sie Gänge graben, wie sie kommunizieren. Und dann kann ich die danach wieder freilassen. Bei den Ameisen gibt es auch 2 Knackpunkte. Der wichtigste ist eigentlich, dass Sie bei den Ameisen von der gleichen Art die Ameisen und vom gleichen Bau brauchen, wenn Sie es machen. Die Ameisen haben eine Duftkommunikation, das heißt, die sprechen über Pheromone miteinander. Und wenn ich jetzt verschiedene Bauten habe, zum Beispiel jetzt von der schwarzen Wegameise, verschiedene Bauten, ich bringe die Ameisen von den Bauten zusammen, dann fangen die an zu kämpfen. Dann auch nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt so einen Wurmkasten nehme und die sollen Gänge graben, muss ich Ameisen nehmen, die Gänge in die Erde graben. Schwarze Wegameise, braune Wegameise, auf keinen Fall Waldameise. Abgesehen davon, dass sie geschützt ist, höre ich eben einen Haufen auf und baue da den Bau rein. Das heißt, das funktioniert nicht reingraben, sondern die leben anders. Deshalb Ameisen, die in die Erde graben, dafür nehmen. Gut, und mal weiter, weil wir haben nur noch 3-4 Minuten. Es gibt natürlich auch Insektenzuchtprojekte, die sehr spannend sind. Ich reiße jetzt nur mal eins davon an, eins der üblichen, die Stabheuschrecke. Die Stabheuschrecke wird auch manchmal lebender Ast genannt. Der Insekt ist es ungefähr so lang, bewegt sich relativ langsam auf Ästen, springt auch nicht, obwohl es Heuschrecke heißt. Und die ist relativ problematisch zu züchten. Da gibt es auch oftmals in Schulen und Kindergärten kleine Kolonien, da kann ich mir auch sorgen, ich kann die auch kaufen. Und was ich bei denen wissen muss, ist zum einen, die nicht freilassen, die sind bei uns nicht heimisch. Die haben eine Lebenserwartung von 8 bis 12 Monaten. Das ist also meine Projektdauer, das heißt, ich muss warten, bis sie gestorben sind und dann ist es beendet. Zweiter Punkt, die werden natürlich nach 3 bis 4 Monaten geschlechtsreif und dann legen sie Eier. Wenn sie keine Überpopulation haben wollen, dann nehmen sie alle 2-3 Wochen die Eier aus ihrem Käfig raus und packen die für 4 Stunden in den Gefrierschrank. Dann werden die sterilisiert. Oder sie haben jemanden, der zum Beispiel ein Chamäleon hat, der ist auch dankbar, weil die nehmen die dann als Nahrung. Sie brauchen für die Insekten, also für die ganzen nicht geschützten Insekten, sei es jetzt für den Marienkäfer, Distelfalter und so weiter, brauchen sie keine besondere Genehmigung. Insektenarten jetzt nicht so geschützt sind wie jetzt Reptilien oder andere Arten. Das nochmal als kleines. Ansonsten würde ich jetzt direkt abschließen. Wer noch hat, Moment, gehen wir nochmal eins weiter, den Film machen wir jetzt nicht. Ich bin so in einer Viertelstunde da vorne am Stand B204 bei Hagemann. Wir haben auch Marienhafen dort. Können Sie sich nochmal angucken, stehe ich nochmal für Fragen zur Verfügung. Ein paar Minuten hier. Ansonsten nutzen Sie die Chance. Hier sind nochmal die Puppen und die fertigen Fallen. Und ja, dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was drin. Und ja, würde mich freuen, wenn Sie mal die Gelegenheit nutzen und einfach mal dieses Erlebnis den Weg nehmen. Okay, vielen Dank.
Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Maria Fassbinder. Ich arbeite in der Bildungsagentur in Leipzig. Ich bin zuständig für die Seiteneinsteiger. Das Thema meines heutigen Vortrags ist, glaube ich, angeschlagen mit Voraussetzungen und Führungswege. Ich denke, ich picke vorab die Bemerkung, dass die wichtigste Voraussetzung, die der Seiteneinsteiger im Schuldienst des Freistaates Sachsen mitbringen muss, in einem Hochschulstudium besteht. Der Seiteneinsteiger, der sich bewirbt zum 1. August 2017, muss in
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.